SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Christian Rönspieß. Schönen guten Tag. Unter anderem um diese Themen kümmern wir uns ausführlich bis 12:30. Diskussionen um den Corona-Inzidenzwert, warum der für Entscheidungen über Beschränkungen oder Lockerungen demnächst keine so große Rolle mehr spielen könnte, erklärt unser Wissenschaftsredakteur. Mir macht es viel Freude, ich habe noch viel vor, sagt Bundesverkehrsminister Scheuer und bringt sich schon für die nächste Bundesregierung ins Gespräch. Wir ziehen eine Bilanz seiner Amtszeit und
Italien ist Europameister und macht jetzt Party in Wembley.
Vince Italia!
Was bleibt von der Euro 2020, die wegen Corona um ein Jahr verschoben wurde? Dazu ein Kommentar. Die Zeit der fallenden Corona-Zahlen in Deutschland ist vorbei. Zum 6. Mal in Folge ist die Inzidenz gestiegen. 6,4 meldet das Robert-Koch-Institut heute. 324 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und damit etwa die Hälfte mehr als noch vor einer Woche. Die absoluten Zahlen sind natürlich noch immer vergleichsweise niedrig, aber jedes exponentielle Wachstum fängt mal klein an. Gleichzeitig stellen immer mehr, auch Experten, die Frage, ob der Inzidenzwert noch die Bezugsgröße sein sollte, an dem sich alles orientiert. Was wird wann geschlossen? Wie weit wird geöffnet? Welche Beschränkungen fallen weg? Die politischen Entscheider, nicht nur in Deutschland, koppeln das seit mehr als einem Jahr an den Inzidenzwert. 150, 35, 10, das waren immer so Schallgrenzen, die nach unten Lockerungen und nach oben Beschränkungen ausgelöst haben. Frage an Pascal Kiss aus der Wissenschaftsredaktion. Warum sprechen sich inzwischen immer mehr Experten, auch vom Robert-Koch-Institut, für eine Abkehr vom Inzidenzwert aus? Frage an Pascal Kiss aus der Wissenschaftsredaktion. Warum sprechen sich inzwischen immer mehr Experten, auch vom Robert-Koch-Institut, für eine Abkehr von diesem Inzidenzwert aus?
Naja, wir sind langsam in einer neuen Phase der Pandemie und das liegt vor allem an den Impfungen. Beispiel Großbritannien, da ist die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 322 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und das ist höher als wir sie, also bei uns war der nationale Höchstwert nicht mal bei 200. Also man sieht da, wir haben viel, viel mehr Neuinfektionen. Wenn wir aber mal in die Krankenhäuser schauen, dann sind das gar nicht so viele. Also in Großbritannien, ich habe gerade mal geschaut, liegen auf der Normalstation um die 3.000 Patienten und nur, Anführungsstrichen, 400 Patienten auf der Intensivstation. Natürlich, jeder Patient ist zu viel, aber gerade mit Blick auf die hohen Inzidenzen, das wäre vor einem Jahr in eine Katastrophe gemündet und ist jetzt eben ein bisschen anders. Es gibt auch Zukunftsszenarien des RKI für Deutschland. Die haben mal geguckt, wie entwickelt sich die Lage mit Blick auf die Impfquote. Da ist ja noch ein Unsicherheitsfaktor, aber eben entscheidend. Und jetzt mal nehmen wir das Worst-Case-Szenario. Also es würde nicht mehr viel, viel besser werden. Das ist nicht zu erwarten, aber vielleicht um die 65% die Impfquote. Dann hätten wir in Deutschland auch 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, also diese 7-Tage-Inzidenz, hätten aber nicht wirklich viel mehr Patienten auf der Intensivstation wie jetzt im letzten Winter, obwohl es eigentlich doppelt so viele Infektionen gibt. Also das zeigt, wir sind in einer neuen Phase.
Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja nun tatsächlich als Alternative für den Inzidenzwert die Hospitalisierung vorgeschlagen. Also wie viele Menschen tatsächlich mit einem schweren Verlauf im Krankenhaus landen. Wäre das also ein sinnvoller neuer Orientierungspunkt?
Ja, er sollte definitiv wichtiger werden. Vom Anfang an ging es der Politik darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja konkret gefordert, jetzt eben mehr Daten zu sammeln. Eben auch nicht nur von den Intensivstationen. Da hat man ein Register aufgebaut während der Pandemie, wo die Intensivstationen jeden Tag ganz genau melden. Aber natürlich möchte man wissen, wie sieht es auch auf den normalen Stationen aus? Das sind auch schwere Verläufe. Und vor allem, wie alt sind die Patienten? Sind sie schon geimpft? Ganz wichtig, um zu gucken, wirken die Impfungen noch und wie krank sind sie tatsächlich, wenn sie ankommen? Das sind alles Daten, trotz 1,5 Jahre Pandemie, die eben noch nicht erfasst werden und das soll jetzt gemacht werden.
Gibt es jetzt schon andere Werte, die man sich noch anschauen könnte, um in Zukunft über sinnvolle Corona-Maßnahmen zu entscheiden?
Ja, also viel andere Werte zu erfassen braucht man eigentlich gar nicht. Man muss vielleicht mehr differenzieren, noch mehr nach Altersgruppen unterscheiden und vor allem jetzt zwischen Geimpften und Ungeimpften, weil wir wollen ja wissen, wie die Impfungen tatsächlich wirken. Und da wird man auch klassisch auf die Inzidenzen gucken, eben aber auch auf die Hospitalisierung und eben schauen, wie verhält sich das im Unterschied geimpft und ungeimpft und vielleicht auch mit unterschiedlichen Impfstoffen.
Wenn man also jetzt dann die Krankenhausbelegung, also die Zahl der schweren Corona-Erkrankungen als neuen Richtwert nimmt, Wann wäre also der Punkt erreicht, an dem auch dieser Wert nicht mehr so aussagekräftig ist für mögliche Entscheidungen zum Thema Lockern oder Verschärfen der Corona-Maßnahmen?
Also der Wert wird sicherlich immer einer der wichtigsten bleiben. Er hat natürlich einen großen Nachteil. Deswegen hat man bisher mehr auf die Inzidenzen schauen müssen. Er ist relativ träge, weil wir haben ja gelernt, das dauert ungefähr 2 Wochen, bis man dann eben sieht, wie viele Menschen tatsächlich schwer erkranken nach einem Ausbruch. Und angenommen, es würde jetzt ein neuer Virusstamm auf einmal auftauchen, relativ plötzlich, der viel, viel ansteckender wäre und eben auch wieder viel mehr Menschen betrifft, die geimpft sind, dann würden wir das natürlich, wenn wir nur schauen auf die Krankenhäuser, würden wir es halt dann erst sehen, wenn es schon wieder fast zu spät ist. Deswegen wird man sicherlich immer auf die Inzidenzen schauen. Man kann natürlich nicht blind einfach nur auf die Krankenhausbelegung schauen.
Wissenschaftsredakteur Pascal Kiss über den Inzidenzwert und andere Orientierungsgrößen zur Beurteilung der Corona-Lage. Die Zahlen in Deutschland sind immer noch vergleichsweise gering. Aber die Öffnungen wegen der niedrigen Zahlen sorgen inzwischen auch immer wieder für Corona-Hotspots. Einer ist in Karlsruhe. Dort hat am 2. Juli eine Partynacht in einem Club für mehr als 30 Neuinfektionen gesorgt. Einzelheiten von SWR-Reporter Tobias Zapp.
Das Gesundheitsamt geht nicht davon aus, dass damit schon alle Infektionen auch erwischt wurden. Deshalb sind sie immer noch mit der Nachverfolgung beschäftigt und rufen deshalb auch immer noch weiter dazu auf, dass sich Menschen, die an diesem Abend am 2. Juli im Topsy-Turvy in Karlsruhe waren, bei ihnen melden sollen, um festzustellen, ob die sich denn eventuell auch infiziert haben. Denn die Nachverfolgung, die hat sich als etwas schwierig gestaltet, was auch einfach daran liegt, dass viele diese Corona-Nachverfolgungszettel nicht richtig ausfüllen. Eine der beiden Personen, die das Coronavirus offenbar mit auf die Party geschleppt hat, war eine Reiserückkehrerin aus Mallorca, weil man auch nicht wusste, dass sie Corona hat. Das wurde vorher nicht richtig kontrolliert. Der Gastronom Volker Hasch, dem der Club gehört, der hat gesagt, auch wenn die Corona-Zahlen niedrig sind, wäre es für ihn als Gastronom super, wenn man diese 3G-Regeln trotzdem weiter aufrechterhalten wird. Das will er jetzt auch in Zukunft, wenn er dann seinen Club wieder öffnet, machen, weil das, sagt er, für ihn die einzige Möglichkeit ist, sich so ein bisschen Gewissheit zu verschaffen, bevor die Leute reinkommen, ob sie denn infiziert sind oder nicht. Er selbst und sein Team sehen sich seit dem Vorfall vielen Hasskommentaren auch im Internet ausgesetzt und das macht ihm aktuell sehr zu schaffen.
Ich finde teilweise diese Hetzjagd, was jetzt im Moment da auch stattfindet, finde ich auch sehr, sehr ungerecht, weil wir an der Stelle natürlich auch nicht mal so viel dazu können, wo dann drin steht, uns müssten wir aufhängen und wären wir praktisch wie im Mittelalter, würden sie uns auf den Scheiterhaufen am liebsten bringen und praktisch uns anziehen.
Eine Partynacht sorgt für einen Hotspot in Karlsruhe. Das war ein Bericht von Tobias Zapp. Die Tage der aktuellen Bundesregierung sind gezählt. Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat Bundesinnenminister Seehofer heute die Rockergruppe Bandidos West Central verboten. Das heißt, das komplette Vermögen wird eingezogen, die Symbole der Gruppe dürfen nicht mehr öffentlich gezeigt werden und es darf auch keine Ersatzorganisation gegründet werden. Einzelheiten von Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Laut Bundesinnenministerium geht es der Rockergruppe mit der Bezeichnung Bandidos MC Federation West Central nicht wie in den Statuten behauptet um gemeinsames Motorradfahren. Vielmehr strebe sie einen territorialen und finanziellen Machtzuwachs innerhalb der Rockerszene an. Diese Ansprüche setze sie regelmäßig auch mit Gewalt durch, insbesondere gegen andere Rockergruppierungen. Erst Anfang Juli hatten 1.800 Polizisten in 5 Bundesländern Vereinshäuser und Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der Bandidos-Gruppierung durchsucht. Dabei waren Waffen, Munition, Drogen, Motorräder, Speichermedien und größere Mengen Bargeld sichergestellt worden. Laut Bundesinnenministerium sind die Aufnäher auf den Jacken der Rocker kein modisches Beiwerk, sondern es gibt verschiedene Abzeichen, die an Mitglieder verliehen werden, die für ihre Gruppe Straftaten verübt haben.
Bundesinnenminister Seehofer verbietet also die Rockergruppe Bandidos West Central. Das war ziemlich sicher eine seiner letzten Amtshandlungen. Schon vor 2 Jahren hat er angekündigt, dass er nach Ablauf der Legislaturperiode nicht nur kein Regierungsamt mehr anstrebt, er will sich ganz aus der Politik zurückziehen. Ein anderer bayerischer Bundesminister hat am Wochenende verkündet, dass er eigentlich weitermachen will, auch in einer neuen Regierung. Ausgerechnet Verkehrsminister Scheuer, der Mann, der unter anderem für das Pkw-Maut-Debakel verantwortlich ist. Ob die Einführung der E-Roller in Deutschland tatsächlich eine Erfolgsgeschichte war oder ist, darüber kann man streiten. Aber Scheuer sagt, sein Job mache ihm Freude und er habe noch viel vor. Markus Langenstraß aus dem Hauptstadtstudio über einen Minister mit Ambitionen trotz durchwachsener Bilanz.
In Andreas Scheuers Amtszeit gibt es eine Konstante. Egal, was er als Bundesverkehrsminister anpackt, es wird aus seiner Sicht richtig groß.
Die größte Radreform.
Größten Reform in der Geschichte.
Ich sage sogar Lärmschutz-Weltmeister.
Als Scheuer 2018 das Verkehrsministerium übernimmt, wartet dort bereits ein Superlativ. Der wohl größte Skandal der deutschen Autobauer. Um Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen. Die Autoindustriemauer zieht vor Gericht, während in immer mehr deutschen Städten Dieselfahrverbote drohen. Scheuer ist sauer auf die Hersteller, strafen will er sie aber nicht. Am Ende folgt er sogar der Idee der Autobauer. Er wirbt für Neukauf mit Prämie.
Bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
Als Digitalminister muss Scheuer die Funklöcher auf dem Land schließen. Das hatte schon sein Vorgänger Alexander Dobrindt versprochen. Auch Scheuer gelingt das nicht komplett. Aber der Weg ist nun klar. Der Bund gibt mehr als 1 Milliarde Euro, um auch in dünn besiedelten Gebieten Mobilfunk zu ermöglichen. Guter Plan. Wie Scheuer den Plan jedoch umsetzt, missfällt dem Bundesrechnungshof. Überhaupt, Rügen des Rechnungshofs ziehen sich wie ein roter Faden durch Scheuers Amtszeit. Beispiel Autobahn GmbH. Sie soll Autobahnen zentralplanen, betreiben und sanieren. Das soll Kosten und Zeit sparen. Die Aufgabe ist gewaltig. Scheuer will sie in Windeseile umsetzen. Zu schnell kritisieren die Prüfer. Sie sehen explodierende Kosten und die Ziele nicht erreicht. Scheuer findet das unbegründet.
Natürlich sprechen wir von der größten Reform in der Geschichte der Autobahn.
Historisch sind Scheuers Ausgaben für die Deutsche Bahn. Die Bahn ist durch jahrelanges Sparen ein Sanierungsfall. Gleise sind kaputt, Bahnhöfe und Wagen marode, Zugausfälle häufen sich. Scheuers Antwort: mehr Geld für die Instandsetzung, für digitale Technik, für neue Züge. Scheuer braucht die Bahn unbedingt, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Dazu setzt der Verkehrsminister auch aufs Fahrrad, verspricht mehr Schutz für Radfahrer.
Ich bin Verkehrsminister und damit auch Fahrradminister.
Doch durch das Herz des Fahrradministers fließt viel Benzin. Die neue Straßenverkehrsordnung inklusive mehr Radfahrerschutz muss wieder zurückgenommen werden, wegen eines Formfehlers. Scheuer könnte den Fehler einfach ausbessern, tut er aber nicht. Zunächst müssten die grünen Bundesländer ihre schärferen Blitzerregeln zurücknehmen. Es folgt eine monatelange Blockade, dann eine Einigung.
Die größte Radreform
findet sich aber immer noch nicht in einer neuen Straßenverkehrsordnung. Die kommt nach dem Sommer, frühestens im September. Scheuers größter Makel wird die gescheiterte Pkw-Maut. Obwohl das Gerichtsurteil zur Maut noch aussteht, hat er die Verträge mit den Mautbetreibern bereits unterzeichnen lassen. Als der Europäische Gerichtshof die kippt, fordern die Mautbetreiber Schadensersatz. Im Raum stehen 500 Millionen Euro. Scheuer verspricht
maximal mögliche Transparenz.
Die übernimmt ab Ende 2019 ein Untersuchungsausschuss. Der bringt Scheuer in Bedrängnis. Es hagelt Rücktrittsforderungen wie von grünen Verkehrspolitiker Oliver Krischer.
Frau Merkel, Herr Söder, machen Sie Schluss damit. Entlassen Sie endlich diesen Minister.
Aber Scheuer bleibt, auch weil CSU-Parteichef Söder während der Corona-Krise keine Unruhe will. Scheuer rettet also nichts weniger als die größte Gesundheitskrise seit Menschengedenken.
Eine Bilanz der Amtszeit von Bundesverkehrsminister Scheuer, der nach der Bundestagswahl gerne weitermachen würde. Und wir schauen in die USA. Der Westen des Landes leidet weiter unter einer dramatischen Hitzewelle. Eines der Ergebnisse sind Waldbrände, gegen die die Feuerwehr zum Teil vergeblich kämpft, weil das klassische Löschen mit Wasser wegen der großen Hitze schlicht nicht mehr funktioniert. USA-Korrespondent Nils Dams hat den aktuellen Stand.
Im US-Bundesstaat Arizona kamen 2 Feuerwehrleute bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, die Waldbrände aus der Luft beobachten sollten. In Oregon hatte das größte Feuer Ausmaße von knapp 600 Quadratkilometern. Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Größe verdopple sich alle 24 Stunden. Allein beim größten Waldbrand in Kalifornien, nördlich des Lake Tahoe, sind 1.800 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Hitze sei so hoch, dass Löschwasser aus den Flugzeugen verdampfe teilweise, bevor es am Boden ankomme, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die Waldbrände beeinträchtigen auch die Energieversorgung, weil wichtige Stromleitungen unterbrochen sind. Rund 30 Millionen Menschen werden auch weiterhin aufgerufen, Strom und Wasser zu sparen. Außerdem gilt bis mindestens Dienstag eine Hitzewarnung. In Las Vegas wurden am Wochenende 47 Grad gemessen, in der Wüste Nevadas bis zu 54. Wegen der extremen Hitze machen viele Städte öffentliche Gebäude zu sogenannten Cooling-Centern. Wer keine Klimaanlage hat, kann sich beispielsweise in einer Bücherei abkühlen. Der nationale Wetterdienst spricht von einem sturen Hochdruckgebiet als Hauptursache der aktuellen Hitzewelle. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen langsam fallen.
Sture Hochdruckgebiete haben wir auch hier in Europa. Meteorologen haben am Wochenende gespannt nach Spanien geschaut. Eine Hitzewelle hat dort für hochsommerliche Werte gesorgt. Vorabberechnungen gingen sogar davon aus, dass der bisherige europäische Temperaturrekord von 48 Grad wackelt. Frage an Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth. Ist er geknackt worden?
Nein, ist er wohl nicht. In der Nähe von Córdoba in Südspanien sind 47 Grad als höchster Wert gemessen worden. Also da fehlt noch ein Grad, um den Europarekord aus Griechenland von 1977 zu brechen. Aber so ein paar regionale Rekorde gab's. Also in ein paar Orten war die Temperatur dann knapp über dem bisherigen Höchstwert an diesem Wochenende. Doch Temperaturen so Mitte der 40 Grad in Südspanien, in Andalusien im Sommer, das sei ja nichts Besonderes, sagt dieser Bewohner.
Ist das normal?
Völlig normal, nach dem Motto, was habt ihr eigentlich alle? Andere dagegen haben ganz schön gelitten. Ein Horror war das, sagt er. Das Atmen fiel ihm schwer, ihm lief der Schweiß nonstop runter. Und er hat sich zu Hause eingesperrt und die ganze Zeit die Klimaanlage laufen lassen. Aber jetzt ist auch erstmal Schluss mit der Rekordhitze in Spanien. Spätestens morgen sollen die Temperaturen sinken im ganzen Land auf erträgliche Sommerwerte von 30 Grad und vielleicht ein bisschen drüber.
Also in Spanien deutet sich Entspannung an, was die Hitzewelle angeht. Aber seit vergangener Woche wissen wir, dass solche Hitzewellen, vor allem die in den USA, ohne den Klimawandel nahezu unmöglich wären. Eine Studie von Klimawissenschaftlern kommt zu diesem Ergebnis. Der Mensch hat mit dem Verbrennen von fossilen Energieträgern maßgeblich dazu beigetragen. Die Wasserstofftechnologie könnte ein Ausweg sein. In Baden-Württemberg fährt seit heute der erste Wasserstoffzug im regulären Personennahverkehr auf den Strecken der Zollernalbbahn. Martin Thiel aus der Umweltredaktion erklärt, wie so ein Wasserstoffzug funktioniert und warum die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff im Bahnverkehr begrenzt sind.
Wasserstoffzüge sollen Dieselloks ersetzen. Sie sollen dort fahren, wo herkömmliche E-Loks nicht eingesetzt werden können, weil es keine Oberleitungen zur Stromversorgung gibt. Und so funktioniert der Wasserstoffantrieb. Im Wasserstofftriebfahrzeug erzeugt eine Brennstoffzelle Strom aus Wasserstoff. Die Energie wird in Batterien gespeichert, angetrieben wird der Zug von Elektromotoren. Das Fahrzeug kann so vollkommen unabhängig von der Oberleitung elektrisch und emissionsfrei fahren. Es wird aber eine Wasserstofftankinfrastruktur benötigt. Die Tanks sind auf dem Dach der Züge. Ein voller Tank hat eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern. Ein Wasserstoffzug kann so im Jahr knapp 260 Tonnen Kohlendioxid gegenüber einer Diesellok einsparen. Und das, obwohl der Wasserstoff derzeit aus Energieträgern wie Erdgas gewonnen wird. Ziel muss es aber sein, grünen Wasserstoff mit Hilfe zum Beispiel von Windkraft herzustellen. Und grundsätzlich ist die direkte Stromnutzung natürlich besser. Denn bei der Wasserstoffherstellung wird zuerst Strom benötigt, um mit Hilfe des erzeugten Wasserstoffs dann wieder Strom für den Antrieb zu produzieren. Wasserstoffzüge sind deshalb nur auf Strecken sinnvoll, auf denen sich keine teuren Oberleitungen lohnen. Außerdem können Wasserstoffzüge keine schweren Güter transportieren, der Antrieb ist dafür zu schwach. Im Regionalverkehr funktioniert aber der Wasserstoffantrieb. 1,5 Jahre wurde in Niedersachsen zwischen Cuxhaven und Buxtehude erfolgreich getestet. Ausfälle gab es so gut wie keine und die Fahrgäste waren begeistert, denn der durch Wasserstoff betriebene E-Zug ist 70% leiser als ein Dieselzug.
Ja, zum Schluss der Sendung schauen wir auf die Fußball-EM und die hat gestern Abend dafür gesorgt, dass in Italien und bei Italienern im Rest der Welt die Stimmung fantastisch ist. Italien ist Europameister, England kann immer noch kein Elfmeter schießen und Corona-Regeln gelten nicht im fast vollen Wembley-Stadion. Das sind die drei wichtigsten Erkenntnisse nach dem Finale der Fußball-EM. Und sonst? Eigentlich sollte diese Europameisterschaft unter anderem das erste große Sportereignis sein, das die Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie feiert. Hat nicht so wirklich funktioniert. Welche Signale bleiben stattdessen von dieser EM? Dazu ein Kommentar von Markus Tepper aus der Sportredaktion.
Bei aller Freude über tollen Fußball und den neuen Europameister, es ist nochmal gut gegangen.
Ja, jeder, der den Fußball liebt, hat sich gefreut über packende Spiele, in denen sogenannte Underdogs vermeintliche Favoriten aus dem Turnier warfen. Bei dieser Gelegenheit ein freundliches Grüezi in die Abflughalle an Frankreich, Portugal und an Deutschland. Und vielen Fans ging das Herz auf, endlich wieder echte Menschen und keine Pappkulissen auf den Tribünen zu sehen. Aber wir werden erst viel später wissen, ob es wirklich keinen Zusammenhang gibt zwischen Fans im Stadion und steigenden Infektionszahlen, wie es UEFA-Präsident Alexander Čeferin meinungsstark, aber offenbar kenntnisarm behauptet hat. Erste Zahlen von EM-Rückkehrern in Finnland und Schottland deuten eher auf ein munteres Infektionsgeschehen hin. Es gab noch mehr Ereignisse, bei denen dieses Turnier für Negativschlagzeilen sorgte oder nur knapp an einer Tragödie vorbeischrammte. Der Däne Christian Eriksen, der nur dank des beherzten Eingreifens der Ärzte und seiner Teamkollegen einen Herzstillstand überlebte, wo das Publikum zeigte, dass Empathie, Würde und Menschlichkeit auch 16 Monate Pandemie überstanden haben. Da war die missglückte Protestaktion des Gleitschirmfliegers vor dem Spiel Deutschland-Frankreich in München mit zwei Verletzten. Da gab es Themen wie Rassismus, Homophobie und die Regenbogendebatte. Bei vielem machte die UEFA keine gute Figur. Ja, die UEFA. Sie trat während des Turniers als gesichtsloser Monolith auf. Funktionäre, die sich sonst gerne im Licht der Öffentlichkeit feiern lassen, gewährten nur wenige Interviews, dürre Pressemitteilungen statt offener Diskussion. Das alles verträgt sich wenig bis gar nicht mit dem Anspruch der UEFA und vieler anderer Sportverbände, dem Wohle des Sports, den Menschen, mithin der Allgemeinheit zu dienen. Wenn die Dinge gut laufen, preist man sich selbst für die völkerverbindende Macht des Sports. Läuft es mal nicht so gut, pocht man auf seine politische Neutralität. Siehe Regenbogendebatte oder das Verhältnis von UEFA, FIFA und IOC zu Herrschern mit zweifelhaftem Demokratieverständnis. Gerade zu besichtigen in Baku und St. Petersburg, Fortsetzung 2022 in Peking und Katar. Internationale Sportverbände wie die UEFA werden diese Welt nicht besser machen. Auch wenn ihre Funktionäre das gerne in Sonntagsreden immer wieder mal behaupten. Dazu sind UEFA und Co. mittlerweile mehr Medien- und Marketingunternehmen als gemeinnützige Sportverbände. Was man von ihnen aber verlangen kann, ist eine Wahrhaftigkeit in ihrem Tun und eine klare Haltung in Fragen der Menschenrechte.
Ein Kommentar von Markus Tepper. Ruhm und Ehre also für Italien als neuen Fußball-Europameister, aber auch Geld. Wir hören zwar immer wieder von positiven Effekten für die Volkswirtschaft eines Landes. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, lässt sich beziffern, was ein gutes Abschneiden einer Mannschaft bei einem großen Turnier für die Wirtschaft bedeutet?
Ja, da muss ich gleich am Anfang richtig enttäuschen. Dieser Effekt ist minimal. Ökonomen, die sich mit der Wechselwirkung von Fußball und Wirtschaft befassen, stellen das immer wieder fest. Ein sehr aussagekräftiges Beispiel, das Sommermärchen 2006, die WM in Deutschland, die wir als Gastgeber ja auf Platz 3 beendet haben, verbunden damals mit einer unglaublichen Euphorie. Da haben Ökonomen ausgerechnet, welchen Effekt diese heimische WM auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt hatte. Ergebnis: ein Plus von 0,02%. Da hat es schon mehr Effekt, wenn zum Beispiel ein einziger Feiertag auf ein Wochenende fällt und wir dadurch alle einen Tag mehr arbeiten und konsumieren. Klar profitieren einzelne Branchen ein bisschen, aber insgesamt löst sowas eine Finalteilnahme zum Beispiel keinen Wirtschaftsboom aus.
Das heißt, mehr Nationaltrikots, die gekauft werden, jetzt zum Beispiel in Italien, oder mehr Bier, das getrunken wird, das sind keine nachhaltigen Effekte.
Ganz genau, das sehen wir auch so in Deutschland, jetzt mal unabhängig vom schlechten Abschneiden der deutschen Mannschaft. Alle Branchen haben hier während der EM nur von einer kleinen Sonderkonjunktur gesprochen. Elektronikhändler haben schon etwas mehr Fernseher oder Beamer verkauft. Die deutschen Bierbrauer haben vor der EM wieder angefangen, Fässer zu befüllen. Das gab es ja monatelang kaum wegen der geschlossenen Restaurants. Aber wegen der Pandemie kommen wir natürlich auch aus einem Tal und deshalb sind solche Umsatzsteigerungen nochmal zu relativieren. Weil die Umsätze natürlich immer noch nicht da sind, wo sie vor Corona mal waren.
Jetzt haben am Wochenende viele englische Politiker gesagt, dass die Finalteilnahme ihrer Mannschaft durchaus einen positiven Effekt auf die Wirtschaft hat. Ist England die Ausnahme?
Nein, auch das glaube ich nicht. Die englische Wirtschaft hat im Moment große Probleme. Da wird einfach jede Euphorie gerne mitgenommen und gut verkauft. Aber auch dort geben die Zahlen keinen Boom her. Zum Beispiel an den ersten WM-Wochenenden in den britischen Pubs ein Umsatzplus von 4-5%. Das ist jetzt nett, aber das ist kein Konjunkturboom.
Wirkt sich Erfolg im Fußball in irgendeiner Art und Weise auf Aktienkurse aus?
Da gibt es tatsächlich Statistiken, dass sich Kurse eines Siegerlandes kurzfristig besser entwickeln als der restliche Markt. In Börsen steckt ja viel Psychologie. Aber auch das stimmt heute nicht so ganz. Der italienische Aktienindex FTSEMIB im Augenblick minus 0,1% und der DAX fast genauso minus 0,2%. Das sind 15.650 Punkte.
Vielen Dank, Michael Wegmer aus der Wirtschaftsredaktion.